Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Georg Endler. Ich freue mich, Sie zu der Veranstaltung Kindergesellschaft der Ärzte zum Thema Kinderwunsch begrüßen zu dürfen. Worum geht es in der nächsten Stunde? Wir werden ein bisschen sozusagen die Kinderwunschabklärung für den Allgemeinmediziner näher beleuchten. Der Dozent Margreiter wird über die Kinderwunschabklärung beim Mann sprechen. Als Urologe ist er der Experte. Der Dozent Feichtinger als Experte für IVF und Gynäkologie wird dann sozusagen die Kinderwunschabklärung bei der Frau besprechen. Mein Thema ist dann, was das Labor dazu beitragen kann und ein paar Basics zur Hormonbestimmung, die Sie wahrscheinlich alle schon kennen. Und ich darf gleich den ersten, unser Vorschlag war, dass wir alle drei einmal eine kurzes Statement abgeben und dass wir nachher dann gemeinsam diskutieren und Fragen beantworten. Ich darf gleich den Dozent Margreiter bitten, über die Kinderwunschabklärung beim Mann zu sprechen und bin gespannt, was da außer dem Spermiogramm noch alles kommt. Dankeschön.
Lieber Georg, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank einmal für die Einladung. Ich freue mich, dass einerseits so viele hier wirklich in Person anwesend sind und natürlich wir auch, so wie ich gehört habe, sehr viele Online-Teilnehmer haben, die leider dieses schöne Ambiente hier in diesem geschichtsträchtigen Bibliothek versäumen. Nichtsdestotrotz, wir werden uns sehr bemühen, eine interessante Stunde zu gestalten. Das Thema Kinderwunsch ist natürlich ein ganz wichtiges und hochinteressantes und natürlich auch ein hochemotionales. Und das, was mir beim Thema Kinderwunsch und überhaupt der Thematik natürlich der Schwangerschaft und überhaupt dem Weg dorthin immer als Sinnbild in den Kopf kommt, ist immer ein Orchester. Und zwar ist das auch etwas, was ich meinen Patienten dann auch immer erkläre oder wenn die Paare bei mir sitzen, dass es wirklich so viele Komponenten letztlich gibt, die hier zusammenspielen müssen, damit das wirklich nicht nur einen Wohlklang bildet, sondern damit wirklich dann auch das Wunder einerseits einer Befruchtung, einer Einnistung, einer Geburt dann wirklich stattfinden kann. Und es scheint nämlich immer eigentlich so leicht, dass man hier einen Wohlklang oder Gleichklang bekommt. Aber leider Gottes kommt es immer wieder auch vor, dass es zu Problemen hier kommt und dass das natürlich nicht nur jetzt rein auf der medizinischen Ebene dann auch Probleme macht, sondern dass daraus auch entsprechend partnerschaftliche Probleme hier erwachsen können. Einmal von den reinen Basics ist es so, dass ich heute in meinem Vortrag mich sehr an die Richtlinien der Europäischen Gesellschaft für Urologie halte. Also das heißt, man kann hier auch in den Guidelines, das sind jetzt die aktuellen Guidelines, zum Thema sexuelle und reproduktive Gesundheit, hier kann man das auch alles nachlesen, auch sämtliche Literaturstellen und im Wesentlichen folgt mein Vortrag auch diesen Guidelines. Im Prinzip einmal so rein von der Grundannahme her ist es so, dass wir die WHO-Definition haben, dass Unfruchtbarkeit bedeutet, dass wenn ein Paar, ein sexuell aktives Paar, das nicht verhütet, hier innerhalb eines Jahres keine gewünschte spontane Schwangerschaft erzielen kann, dann gilt das Paar als unfruchtbar. Das ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, nichts ganz Seltenes, weil immerhin betrifft das rund 15% aller Paare. Und die Evolution hat es da relativ, sage ich einmal, gut mit uns Männern oder Frauen, je nachdem, oder den Paaren gemeint, weil es ist ungefähr 50% ist der Mann schuld oder findet man einen Faktor beim Mann, der dafür mitverantwortlich sein kann, oftmals im Zusammenhang mit abnormen Samenparametern und in 50% etwa bei der Frau. Es ist sogar noch ein bisschen gerechter, dass etwa in 30% der Fälle es nur der Mann ist, in 30% nur die Frau und in 30% sind es beide, die hier Faktoren aufweisen, die eben ein Problem darstellen können prinzipiell. Die Extremform, das heißt, dass man überhaupt gar keine Samenzellen beim Mann findet, das findet man, wenn man jetzt in die gesamte Bevölkerung hineinschaut, etwa bei 1-2% aller Männer. Wenn man jetzt das herausnimmt, die Kinderwunschpaare, dann findet man das etwa bei jedem 10. Kinderwunschpaar. Also 10% der Männer mit unerfülltem Kinderwunsch haben tatsächlich eine Art Zoospermie. Was kommt daraus aus dem Ganzen? Das ist gleich das Erste, was auch in diesen Empfehlungen der Richtlinien von der EAU drinnen ist, dass es auch wirklich wichtig ist, und das möchte ich auch unbedingt gleich mitgeben, dass man auch die beiden Partner, also Mann und Frau, idealerweise gleichzeitig evaluieren sollte. Also dass es nicht so ist, dass man nur die Frau anschaut und sagt, okay, man bekommt sowieso irgendwo möglicherweise aus einem Spermiogramm Samenzellen heraus, sondern es sollten wirklich beide Partner evaluiert werden. Natürlich hat der Fruchtbarkeitsstatus der Frau einen wichtigen Einfluss auch oder insgesamt auf die Möglichkeit, eine Schwangerschaft zu bekommen. Aber wieso das so wichtig ist, und das ist auch eins der Themen, die jetzt auch immer wieder in diesen Updates von den Richtlinien hier besonders auch betont werden, weil es oftmals so ist, dass wenn ein Mann unfruchtbar ist, dass das auch Implikationen insgesamt auf seine Gesundheit haben kann. Das heißt, es können andere Erkrankungen dahinter stecken. Wir haben gute Daten, die auch letztlich zeigen, dass bei unfruchtbaren Männern potenziell auch eine etwas verringerte Lebenserwartung hier zu befürchten ist. Wir sehen, dass es mehr kardiovaskuläre Thematiken geben kann oder endokrine Störungen und dass das oftmals wirklich hier auch ein erster Ansatz sein kann, um etwas zu entdecken. Und wie wir auch später dann noch sehen werden, können beispielsweise auch Hodentumore finden wir viel häufiger bei unfruchtbaren Männern. Also auch da ist es wirklich wichtig, nicht einfach hinzunehmen, dass ein Spermiogramm einmal ein bisschen schlechter ist und womöglich ausreicht für eine IVF oder ICSI, sondern dass der Mann in dem Zusammenhang dann auch weiter evaluiert werden sollte. Das ist einmal ein kurzer Überblick, was können denn eigentlich mögliche Ursachen sein, dass Unfruchtbarkeit beim Mann besteht. Das können einmal entweder angeborene oder erworbene urologische Veränderungen sein. Infektionen des Urogenitaltraktes sind natürlich auch eine wichtige Komponente, die hier für die Unfruchtbarkeit ursächlich sein kann. Erhöhung der Skrotaltemperatur. Die meisten von Ihnen haben schon von der Varikozele gehört. Da ist unter anderem eben diese etwas erhöhte Temperatur einer der Faktoren. Es können endokrine Störungen ursächlich sein, genetische Anomalien, wir werden uns das alles dann eben auch noch anschauen, immunologische Faktoren oder auch natürlich gonadotoxische Expositionen und, wie bereits kurz angesprochen, auch einmal Tumoren im Zusammenhang mit den Keimdrüsen, also mit den Hoden. Etwas, was ganz interessant ist, ist natürlich der Faktor, dass wir immer wieder Paare bzw. Männer haben, bei denen wir eigentlich keine Ursache finden. Das heißt, wir haben gesehen, es gibt eine ganze Auflistung von möglichen Ursachen für den unerklärten Kinderwunsch, aber es gibt auch Paare oder Männer natürlich in meinem Bereich, bei denen man sagen muss, wir wissen eigentlich leider nicht, was die Ursache ist. Und hier muss man jetzt wiederum unterscheiden. Es gibt sozusagen die idiopathische männliche Unfruchtbarkeit, etwa immerhin in einem Drittel der Fälle, die auftritt, wo wir keine Erklärung haben, warum das Spermiogramm schlechter ist. Das ist der eine Faktor. Aber es gibt auch Patienten, bei denen eigentlich alles völlig in Ordnung ist. Das sind dann eben die idiopathischen vorher. Es gibt Patienten, bei denen alles völlig in Ordnung ist, wir haben ein normales Spermiogramm und es funktioniert trotzdem nicht. Und das ist dann letztlich die ungeklärte männliche Unfruchtbarkeit. Und das trifft, wie wir sehen, eigentlich mit so ungefähr 20% der Paare eine doch große Zahl an Patienten. Und das, was wir früher gesagt haben, wir wissen es einfach nicht, ist vielleicht jetzt so auch ein bisschen das Update. Und was sich immer mehr auch herausstellt, ist, dass wir schon, wenn wir da sehr weiter forschen und wenn wir da auch wirklich dahinter schauen, was mögliche Ursachen gerade von dieser idiopathischen Unfruchtbarkeit sein kann, dass wir doch schrittweise uns daran hinnähern, zu erklären, was können denn potenziell mögliche Einflussfaktoren sein. Es sind einerseits Thematiken, dass es doch endokrine Störungen gibt, unter anderem durch Umwelteinflüsse, Umweltverschmutzungen und dergleichen, reaktive Sauerstoffspezies, also ROS, und auch ein Thema, zu dem wir auch nachher noch kurz kommen, das Thema der Spermien-DNA-Schädigung, das heißt kleine Einrisse in der DNA in den Spermien selbst, und dass auch genetische und epigenetische Anomalien hier für diese idiopathischen Veränderungen zuständig sein können, die jetzt nicht die klassischen genetischen Störungen sind, sondern die vielleicht ganz kleine Bereiche treffen, von denen wir erst uns langsam annähern, wirklich herauszufinden, was hier die Ursachen sind. Mein Thema heute ist eigentlich vor allem fokussiert auf die Abklärung, das heißt, was können Sie wirklich mitnehmen, was sind die wichtigen Punkte, wie gehe ich überhaupt an den Patient oder Mann heran, wenn das irgendwie mal im Raum steht. Und was einmal ganz klar ist, ganz wichtig, einerseits in der Anamnese hier mal wirklich zu schauen, sowohl medizinisch als reproduktiv, gibt es hier irgendwelche Ursachen, körperliche Untersuchung, ganz klar. Ultraschall gehört natürlich zum Urologen dazu. Samenanalyse, ein ganz wichtiges Thema, Hormone, werde ich besprechen, werden wir nachher auch noch vom Dozent Endler diesbezüglich ein bisschen was hören und dann gegebenenfalls noch weiterführende Diagnostik. Und wie immer liegt natürlich schon allein in der Krankengeschichte ein wichtiger Punkt. Wir müssen hier wirklich eine ganze Menge beachten, wenn wir einen unfruchtbaren Mann oder potenziell ein Paar mit Kinderwunsch, mit unerfülltem Kinderwunsch von uns haben, einmal ganz wichtig die Dauer, nicht nur, weil das uns wichtige Informationen liefert, sondern auch natürlich auch die weiterführende Diagnostik. Gibt es womöglich eine, ist es eine primäre oder sekundäre Unfruchtbarkeit? Wie schaut es mit dem weiblichen Faktor aus? Das haben wir gehört. Aber auch ganz wichtig, wie schaut es denn prinzipiell mit der sexuellen Anamnese aus? Wie schaut es aus mit dem Timing im Zusammenhang mit dem Eisprung? Auch das ist oftmals ein wichtiges Thema. Gleitmittel, werden irgendwelche Gleitmittel verwendet, die möglicherweise auch hier toxisch auf die Spermien, auf das Ejakulat wirken können? Und dann müssen wir natürlich auch schon uns hier auf die Suche machen, gibt es irgendwelche Hinweise in Richtung hormoneller Störungen? Berichtet der Patient beispielsweise von einer Galaktorö oder einem Libidoverlust, müssen in uns natürlich schon die Alarmglocken läuten in Richtung einer Hyperprolaktinämie, die letztlich ja auch zur Unfruchtbarkeit führen kann, oder liegt eine Gynäkomastie vor. Unbedingt auch natürlich nachfragen, war im Kindesalter oder überhaupt angeboren ein Hodenhochstand, der ja auch mit einer eingeschränkten Fruchtbarkeit einhergehen kann, oder gibt es in der Familie schon eine Thematik zum Thema unerfüllten Kinderwunsch? Und dann dadurch, dass sich natürlich auch der Kinderwunsch zunehmend in höhere Lebensabschnitte oder ins höheres Alter hier ja fortbewegt, auch etwaige Komorbiditäten mit metabolischen Erkrankungen, Diabetes, Hypertonie können natürlich einerseits durch die Erkrankung selbst, andererseits aber wiederum auch durch die entsprechende Medikamente einen Einfluss haben. Bei den infektiösen Erkrankungen ist es natürlich auch ganz wichtig, hier darauf zu achten, liegen womöglich in der Vergangenheit irgendwelche Geschlechtserkrankungen vor? Gab es irgendwann eine Thematik von Chlamydien? Muss man sofort daran denken, dass es sich, wenn der Patient mit einer Azoospermie präsentiert, dass man hier womöglich eine Verschlussazoospermie hat? Wichtiges Thema natürlich auch Mumps. Oftmals unterschätzt, aber letztlich Mumps ist doch eine der Erkrankungen, die leider als virale Erkrankung hier zu teilweise irreversiblen Schäden in der Spermatogenese führen kann, die auch letztlich dann nicht einmal durch eine These oder eine Punktion der Hoden hier wirklich umgangen werden kann, weil das einfach so ein starkes Spermatogenese-Arrest oder eine Störung geben kann, dass man auch dem Patienten dann letztlich hier nicht einmal operativ helfen kann. Ich habe Koff, bitte. Sicherlich weniger, aber nichtsdestotrotz ist es, wir haben immer wieder auch Lücken, wo es Patienten gibt, die das entweder nicht die Impfung bekommen haben, aber ist natürlich ein wichtiges Thema, dass das die Impfung da sehr geholfen hat. Corona habe ich hier eben auch angeführt. Corona ist so, dass es so wie alles jetzt darauf hindeutet, Gott sei Dank in den allermeisten Fällen nicht irreversible Schäden anrichtet, aber vorübergehend zumindest die Fruchtbarkeit doch beeinträchtigen kann. Und das muss man auch dann natürlich immer bei der Beurteilung eines Spermiogramms auch mit einbeziehen. Operationen, ganz klar, wenn der Patient eine Vasektomie, also eine Samenleiterdurchtrennung hatte, dann ist auf natürlichem Weg hoffentlich oder meistens nichts mehr möglich. Da muss man sich natürlich ein bisschen was anderes überlegen. Aber es gibt auch andere Operationen, beispielsweise Darmoperationen oder retroperitoneale Operationen, die letztlich auch dazu führen können, dass hier keine Samenzellen mehr im Ejakulat zu finden sind. Bei den Medikamenten habe ich hier ganz bewusst die SSRIs auch angeführt. Es gibt eine Vielzahl an Medikamenten. Oftmals denkt man bei Medikamenten, die möglicherweise hormonell Einfluss haben können, schon daran, dass das wirklich auch mit im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit steht. Bei den SSRIs denkt man oftmals nicht daran, aber dazu gibt es eigentlich robuste Daten, dass gerade die Serotonin-Reuptake-Hämmer hier einen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben können, der auch Gesundheit, der auch wirklich sehr damit zusammenhängt, zum Teil wie lang die genommen worden sind. Interessanterweise gibt es nämlich da auch Studien, dass beispielsweise, es werden ja ganz kurz wirksame SSRIs beim vorzeitigen Samenerguss angewendet, das Tapoxetin, und das hat offensichtlich keinen Einfluss, also dass man nur punktuell einsetzt, kurz wirksam, hat keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Also vor allem, wenn die lang genommen werden, muss man das eben daran denken. Das gilt auch ein bisschen an den Lebensstil, auch ein Thema, was wir doch immer mehr haben oder was ich auch in meiner Ordination immer mehr sehe, dass doch bei vielen Patienten auch das Thema Marihuana, also THC-Gebrauch, auch durchaus ein Thema ist, und das kann ja auch einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben. Bei anderen Thematiken, wenn der Patient beispielsweise mit Visusveränderungen, Kopfschmerzen hier präsentiert, dann muss man natürlich daran denken, dass gerade im Bereich der Hypophyse hier eine Veränderung sein kann oder ein Prolaktinom, das hier im Extremfall auch Probleme machen kann. Anosmie sollte bei uns immer in Richtung Kallmann-Syndrom, natürlich in Richtung dieser genetischen Veränderung denken lassen. Also wir sehen, wir können eigentlich schon über die Anamnese hier sehr viel erkennen, und dann, wenn wir das einmal alles durchgearbeitet haben, natürlich körperliche Untersuchung. Ganz wichtig, den Patienten anschauen, wie präsentiert sich der, gibt es irgendwelche Hinweise auf Hochwuchs, auf besonderes irgendwie Fettverteilungsmuster, aber natürlich, wie schaut überhaupt denn seine Behaarung aus, gibt es hier irgendwelche Auffälligkeiten, dass der gar keinen Bart hat oder dergleichen, dass wir hier schon einmal einen ersten Eindruck bekommen. Unbedingt auch bei dem Patienten die Brust abtasten. Gynäkomastie kann schon einmal auch ein erstes Anzeichen sein in Richtung, dass es hier eine hormonelle Disbalance gibt, und dann natürlich urogenital, wie ist die Konsistenz der Hoden, unbedingt auch abtasten, sind überhaupt Samenleiter vorhanden, weil das uns natürlich auch einen Hinweis geben kann bei einem Fehlen der Samenleiter, wo hier letztlich das ja eine Ausprägung einer Veränderung im zystischen Fibrose-Transmembran-Regulator-Gen sein könnte, wo diese Patienten eigentlich eine völlig normale Samenzellenproduktion haben, die Samenzellen aber obstruktiv nicht herauskommen. Und natürlich auch bereits der Blick in Richtung des Hodens auf Varikozellen und dann auf der anderen Seite auch die Prostata, wenn beispielsweise eine Entzündung da ist, die ja letztlich auch dazu führen kann, dass Unfruchtbarkeit dann entsteht, entweder wieder obstruktiv oder auch durch den schädlichen Einfluss dann wieder auf Fragmentation von den Samenzellen und hier entsprechend auch eine Therapie erfolgen sollte. Ich habe gesagt, für den Urologen ist der Hodenultraschall oder Ultraschall überhaupt immer natürlich was ganz Wichtiges. Was können wir damit ausschließen? Hodentumore, beispielsweise hier oben ein Bild eines Patienten, der zu mir gekommen ist, mit einem Einzelhoden, mit Kinderwunsch, bei dem aber leider Gottes dieser 1,5 cm Tumor letztlich entdeckt worden ist und der entsprechend dann auch behandelt wurde, wo sich ein Seminom herausgestellt hat. Anderes Thema, das wir auch immer wieder sehen, wie beispielsweise hier diese Mikrodithiasis. Also man sieht so diese kleinen weißen Punkte, die letztlich kleine Verkalkungen im Hoden sind, die immer auch ein Zeichen sind für eine gewisse Schädigung, die stattgefunden hat. Das ist nicht notwendigerweise sofort auch etwas, was man biopsieren muss, aber wir wissen, dass diese Patienten, und das ist auch die Empfehlung, dass diese Patienten sich auch regelmäßig selbst abtasten und untersuchen sollten, weil hier einfach doch ein etwas höheres Risiko besteht, dass auch einmal bei dem Patienten ein Hodentumor zu finden ist. Varikozele komme ich gleich dazu, aber es gibt auch Patienten, wo wir sowieso schon im Ultraschall eine Obstruktion sehen, das heißt, der Nebenhoden ist wirklich verbreitert, man sieht richtig, dass kein Abfluss besteht und dementsprechend kann man bei dem Patienten schon die ganze Diagnostik und mögliche weitere Therapie auch anders planen. Und natürlich, wir schauen uns an, wie schaut das Hodenvolumen aus, wie schaut das Parenchym aus, hier unten bei einem Patienten, wo man wirklich sieht, dass das Parenchym hier total aufgelockert ist, der Hoden selber ist auch kleiner und man hat hier deutliche Atrophiezeichen, die immer leider Gottes im Zusammenhang mit einem Kinderwunsch immer ein tendenziell schlechteres Zeichen sind. Da muss man sich unbedingt dann auch die Hormone anschauen. An der Stelle, ich habe schon gesagt, die Varikozele, eben auch ein wichtiges Thema, die immerhin in 25% der Fälle bei Männern mit abnormalen Samenanalyse zu finden ist. Hier oben sieht man das sehr gut. Das heißt, das sind diese varikös erweiterten Venen des Plexus pampinis fornis. Da unten haben wir den Hoden. In dem Fall war es auch so, dass dieser Patient eben ein verringertes Hodenvolumen auf dieser Seite hatte. Und man kann sich vorstellen, wenn diese Venen, in dem Fall waren die zum Teil über eben 3 mm erweitert, das ist so die Grenze, die wir auch eben für die Diagnostik der Varikozele hier haben, dass dieser Patient eben auch eine eingeschränkte Fertilität hat. Das Interessante ist, wir wissen eben, dass auch hier wiederum, wenn man sich das anschaut, einerseits die Spermien-DNA darunter leidet, unter diesen Varikozelen, was unterschiedliche Ursachen hat. Es geht nicht nur rein um die Temperatur, sondern es geht hier doch auch um den gestörten Blutabfluss aus dem Hoden, weil letztlich ja immer wieder der Druck des venösen, eigentlich verbrauchten Blutes zurück in den Hoden kommt. Das ist einfach ein Stress einerseits für den Hoden und auch für die schon produzierten Samenzellen. Also hier ist unbedingt eine Operation zu empfehlen. Und das Interessante ist, dass in den Studien sich gezeigt hat, dass die Operation sogar bei Azoospermen-Männern dann in weiterer Folge, wenn man bei denen eine These oder Hodenbiopsie macht, dass auch hier eine Verbesserung der Ergebnisse von der IVF oder ICSI zu erwarten ist. Und das ist auch wieder eine der Empfehlungen von unseren Richtlinien, dass die Patienten, die eine klinische Varikozele haben und abnormale Samenparameter und wo im Wesentlichen bei der Frau jetzt auch nichts zu Wesentliches zu finden ist und die noch eine ausreichende ovarielle Reserve haben, dass man unbedingt diese Patienten auch operativ behandeln sollte. Es gibt eine ganze Menge an Operationen, an Operationsmöglichkeiten. Das, was man aus urologischer Sicht sicher sagen kann, gerade im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch, dass, ich habe es hier herausgestrichen, das, was gerade von der Rate an Wiederauftreten einfach die beste Rate hat und auch vom Eingriff sicherlich das Interessanteste ist, ist die mikrochirurgische Korrektur des Ganzen. Prinzipiell kann man natürlich auch einmal sowas sklerotherapeutisch oder mittels Embolation machen, nur da muss man auch dann immer rechnen, dass man gerade bei einem Paar oder bei einem Mann, der gerade Kinderwunsch hat, wenn man hier radiologisch in diesem Bereich arbeitet, dass das nicht vielleicht das Idealste in diesem Zusammenhang ist. Das bringt uns auch gleich zum Thema der endokrinologischen Abklärung auch hier ein wichtiger Punkt. Im Prinzip ist es so, die meisten Paare, die zu mir kommen oder die meisten Männer, die zu mir kommen, haben meistens schon eine Basisabklärung gehabt. Das heißt, in den meisten Fällen ordne ich auch schon automatisch hier eine spezielle Hormondiagnostik an. Im Prinzip ist es so, dass rein von den Richtlinien hier bei Patienten, die wirklich ein erniedrigtes Gesamtspermienzahl von zumindest unter 10 Millionen haben, beziehungsweise bei Patienten, wo entweder sexuelle Funktion nicht in Ordnung ist oder es irgendeinen anderen Hinweis auf eine Endokrinopathie gibt, dass man hier eine Hormondiagnostik machen sollte. Wenn man sich rein die Richtlinien anschaut, die europäischen Richtlinien, dann sagen sie, beginnen sollte man eigentlich oder müsste man nur mit einem Testosteron und einem FSH im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch, ist aus meiner Sicht ein bisschen wenig. Also ich würde da immer mehr machen. Nicht nur das FSH, Testosteron, ich mache immer dann auch noch etwas mehr. Hier von den Richtlinien empfohlen LH, Prolaktin, TSH. Ich würde dann eigentlich fast immer auch noch ein Östrogen dazu nehmen, um wirklich einmal wirklich zu sehen, wie schaut es mit der gesamten Hormonachse aus, weil wir hier einfach sehr viel erkennen können. Ich würde immer ein SHBG auch dazu anschauen, um letztlich auch dann daraus rückrechnen zu können, das bioverfügbare Testosteron. Ich bin ein Verfechter davon, auch bei den Patienten immer ein Vitamin D anzuschauen. Die Datenlage ist zwar nicht hundertprozentig klar, aber es gibt doch gute Hinweise darauf, dass entweder ein zu wenig oder zu viel an Vitamin D für die Fruchtbarkeit nicht dienlich ist. Also das sollte schon auch in einem gewissen Rahmen sein. Und was wir einfach auch immer erkennen können, ist, dass über den hormonellen Regelkreis, den die meisten von Ihnen kennen, dass wir hier einfach wahnsinnig viel Information auch über die endokrine Achse des Mannes haben. Das heißt, über die Hypophysen-Gonadenachse sehen wir einfach über diese ganzen Rückkopplungsmechanismen, einerseits Testosteron, FSH, LH, können wir einfach wahnsinnig viel erkennen. Und das ist eigentlich der Standard, den man in diesem Zusammenhang unbedingt machen sollte. Wenn wir hormonell uns alles angeschaut haben, beziehungsweise nicht notwendigerweise in dieser Reihenfolge, sondern meistens eines der ersten Themen ist natürlich die Samenanalyse. Also ein Spermiogramm ist das, womit eigentlich die meisten Patienten überhaupt schon kommen. Ganz wichtige Information, bitte immer daran denken, 3 bis 5 Tage Karenz, das heißt kein Samenerguss. Karenz heißt nicht nur keinen Geschlechtsverkehr, sondern auch wirklich nicht durch Masturbation oder ähnliches hier einen Samenerguss zu haben. Das ist das, was wir sehen möchten. Wenn es pathologisch ist, dann sollte man eine zweite Analyse unbedingt durchführen. Wir haben schon gehört, zum Beispiel Corona kann das völlig irgendwie beeinflussen, aber auch andere virale Erkrankungen. Und es gibt diese schöne Studie, die einmal gezeigt hat von einem Probanden, der wirklich über 120 Wochen hier jede Woche ein Spermiogramm abgegeben hat und das analysiert wurde, der musste wirklich jede Woche da antreten und man hat einmal wirklich geschaut über diese 120 Wochen, wie sich das Spermiogramm verändert und bei einem fruchtbaren Mann, der ein normales Spermiogramm hatte, war es tatsächlich so, dass der zuweilen auch unter die entsprechenden Parameter gefallen ist. Also es kann einmal sein, dass ein Spermiogramm verändert ist und das sich dann in weiterer Folge als völlig normal darstellt. Was hat sich im Zusammenhang mit dem Spermiogramm getan? Vielleicht als kurzes Update. Es gibt ja die WHO-Richtlinien oder Kriterien, wie Spermiogramme erstellt werden. Und diese Kriterien ändern sich dann immer wieder zu Zeiten. Es gab 1999 so eine Änderung und dann kam 2010 eine Änderung dieser Richtwerte, wo sozusagen Spermiogramme noch als normal oder nicht mehr normal gewertet werden. Und jetzt gerade vor 1,5 Jahren wurde das neueste Update diesbezüglich gebracht. Wenn man sich jetzt mal absolut die Zahlen anschaut, da hat sich nicht wahnsinnig viel getan. Jetzt kommt das kleine Aber. Das Aber ist eigentlich, wenn man jetzt ein bisschen weiter zurückschaut, weil 2010 war bereits dramatisch schlechter als die vorherigen Richtlinien. Und mit einer der Gründe des Ganzen ist, da muss man auch hier hinunterschauen, bei der Erklärung davon, wenn man sich diese Richtlinien anschaut, dass wir hier eigentlich die Lower Fifth Percentile haben von Patienten, also von Samenparametern von Männern in Paaren, die eine Schwangerschaft innerhalb eines Jahres erreicht haben. Das heißt, diese Werte, die wir hier als die unteren Cut-off-Werte haben, sind de facto wirklich nur mehr die untersten fünfte Perzentile von Patienten, wo es gerade noch funktioniert hat. Also das muss man immer dazu wissen, wenn man auch ein Spermiogramm bekommt, weil ein Labor gibt einem prinzipiell das, wertet das dann als Normozoospermie aus. Aber natürlich kann man diesem Paar nicht sagen, dass das sicherlich vollkommen in Ordnung ist. Also das muss man immer wissen. Es hat sich jetzt auch insofern ein bisschen was verändert bei diesen Kriterien, dass wir hier auch zusätzlich darauf aufbauen, was sind die Minimumkriterien, was sind mittlere und was sind gute Kriterien. Und auf der anderen Seite, das, was sich auch verändert hat, ist, dass dieser Pool an Männern, wo das untersucht worden ist, erweitert worden ist. Und daher gibt es diese kleinen Änderungen von diesen WHO-Kriterien. Insgesamt nur für Sie auch die Information, das heißt nicht automatisch, mit dem ist man fruchtbar wie ein Hengst, sondern das sind einfach wirklich die untersten fünfte Perzentile, wenn man sich diese Richtlinien ansieht. Was sich auch verändert hat, jetzt gerade bei den WHO-Kriterien und auch wieder in den Richtlinien, ist, dass immer mehr Einzug hält die Spermien-DNA-Fragmentation. Man muss sich das so vorstellen, die Samenzellen haben ja die DNA in der Samenzelle drinnen und da ist es durchaus normal, dass es in dieser DNA immer wieder so kleine Einrisse gibt. Und wenn jetzt das in ein paar Spermien ist, ist das kein Problem. Wenn es aber sehr viele Spermien gibt, die diese Einrisse haben, dann hat man immer mehr, wir kennen das eigentlich schon seit, sage ich mal, 15, 20 Jahren diese Methode. Man kann das auch nachweisen, nur die Daten werden immer besser, dass wir sehen, dass es tatsächlich einen Zusammenhang geben kann mit auch schlechteren Ergebnissen, nicht nur bei der Schwangerschaft selbst, sondern auch im Zusammenhang mit IVF oder ICSI. Und dass diese Spermienfragmentation einfach auch immer mehr zu einem Thema wird. Die Analyse ist ein bisschen der Haken daran. Prinzipiell gibt es die Technik eben schon relativ lang. Es gibt verschiedene Techniken dazu. Das sind jetzt zwei der gängigen herausgenommen. Das eine ist Tunnel, das andere ist das SCD. Im Wesentlichen wird beim einen mittels Durchflussfluoreszenz hier analysiert, welche haben eben geschädigte DNA-Fragmentationen und welche nicht. Oder im anderen Fall färbt man das Ganze und man sieht, welche haben eben Brücken oder schlechte DNA drinnen und welche haben keine drinnen. Das Problem dahinter ist das, dass es einerseits in der Analyse schon ein Thema ist, weil eigentlich bräuchte man ganz frisches Ejakulat. Das heißt, man müsste das so schnell wie möglich wirklich bearbeiten. Das ist Nummer eins. Und die Wichtigkeit ist auch, dass man gerade bei der Diagnostik, also es gibt nicht einen Wert dafür, den man als Cut-off nehmen kann für all diese Tests, sondern die Tests unterscheiden sich auch etwas von ihren Cut-off-Werten. Zum Teil hat es auch ein bisschen natürlich einen akademischen Charakter, diese DNA-Fragmentation zu wissen, weil die kann sich auch wieder verändern. Also zum Beispiel ein Patient, der einen Infekt hat, kann eine unterschiedliche oder eine schlechtere DNA-Fragmentation haben. Wenn er sich von dem Infekt erholt hat, dann kann die wieder besser sein. Also zum Teil ist das eine Momentaufnahme, aber sicherlich etwas, was immer mehr auch Einzug halten wird. DNA-Fragmentation klingt so nach genetischer Abklärung, ist es aber eigentlich nicht. Genetische Abklärung, also es ist zwar ein Nachweis von Rissen in der DNA der Samenzellen, genetische Abklärung, und das ist mein letzter Punkt jetzt auch in meiner Ausführung, ist etwas, was dann natürlich schon noch weitergeht. Wir haben bereits eingangs kurz als einer der möglichen Ursachen für männliche Unfruchtbarkeit gesagt, können genetische Ursachen sein. Ich habe hier die, sage ich einmal, häufigsten auch aufgelistet, die auch aktuell am wirklich Sinn machen, abgeklärt zu werden. Ich zeige auch gleich, wann das einen Sinn macht, abzuklären. Das ist einerseits das Klinefelter-Syndrom, auf der anderen Seite Mikrodeletionen am Y-Chromosom. Wir wissen, dass das in der Azoospermie-Faktor-Region des Y-Chromosoms, dass das hier einen Einfluss haben kann, wirklich als Ursache für die Unfruchtbarkeit beim Mann. Das ist auch insofern von Relevanz, wenn es hier eine Veränderung gibt bei der AZFC-Deletion, ist das, dann kann es tatsächlich auch dazu kommen, oder dann ist es so, muss man sagen, dass wenn dieses Paar dann eine Schwangerschaft hat, dass wenn ein Sohn daraus gezeugt wird, dass der wiederum dann diese Deletion hat. Das heißt, der Sohn aus so einer Schwangerschaft wird wieder letztlich auf normalem Weg unfruchtbar sein. CFTR-Mutationen, also zystisches Fibrose-Transmembran-Regulator-Gen, auch ein wichtiges Thema, nicht nur beim Fehlen eben von VAS-Differenz, sondern wenn beide Paare hier diese Thematik haben, dann kann sich das natürlich eben auch auf etwaige Nachkommen auswirken. Was sind jetzt bezüglich der Genetik die Richtlinien? Und da ist es so, man muss nicht jedes Paar, das hier irgendwelche Probleme hat, sofort zur Genetik schicken. Aber es gibt zumindest die Empfehlungen, dass man unter 10 Millionen hier wirklich einmal ein Karyogramm machen sollte, wenn entweder eine Azoospermie vorherrscht oder eine schwere Oligozoospermie, dass man auch das Y-Chromosom analysieren sollte. Und wenn es irgendwelche möglichen Veränderungen im Bereich des Samenleiters gibt, dass man hier entsprechend auch dieses CFTR-Gen beim Mann untersuchen sollte. Ich weiß, das war eine ganze Menge. Ich komme am Ende meines Vortrags wieder zurück zum Orchester. In dem Fall jetzt nicht zum Orchester, der sozusagen wie das im Körper funktionieren muss, sondern letztlich auch zum Orchester der Abklärung. Ich weiß, das ist viel. Gleichzeitig hilft es, wenn man da wirklich diese ganzen Aspekte mit einbezieht und daran denkt, im Zweifelsfall auch das eine oder andere immer nochmal zurückgehen und schauen, könnte das einen Einfluss haben. Und letztlich das, was dann das Erfreuliche sein sollte, ist, dass irgendwann einmal dann der Schwangerschaftstest auch positiv ist. Ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich dann nachher am Ende für Diskussion und Fragen. Und ich glaube, darf dann gleich weitergeben an den Kollegen Feichtinger.